herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast PsychIn. Heute geht es bei uns um Schulpsychologie.
Genau, tatsächlich finde ich ein sehr spannendes Thema da, das vielleicht nicht ganz so präsent ist aus dem Alltag der Schüler und Schülerinnen. Wenn man nämlich in Deutschland zur Schule geht, begegnet einem ja, solange die meisten Dinge gut laufen oder okay laufen, nicht unbedingt der oder die Schulpsychologin aus dem Umfeld. Wenn man allerdings ja so ein bisschen amerikanische Filme guckt, hat man ja den Eindruck, dass dort an so gut wie jeder Schule ein Schulpsychologe oder Psychologin unterwegs ist. Und daher dachten wir schauen uns mal an, wie das denn tatsächlich in der Praxis in Deutschland aussieht.
Und dazu haben wir uns Sahire als Gast eingeladen. Sahire ist Schulpsychologin in Deutschland. Sie ist an einer Schule in Berlin eingesetzt. Und was für Themen ihr da im Arbeitsalltag über den Weg laufen, davon wird sie uns heute erzählen. Und sie hat beim Teach First Programm teilgenommen und hat dadurch auch so ein bisschen ihren Weg zur Schulpsychologie gefunden. Und wie dieser Weg war und was das Teach First Programm eigentlich genau macht, das wird sie uns auch erzählen. Und daher viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sahire, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, hallo aus Berlin und schön, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns sehr. Genau, du bist Schulpsychologin. Was ist dein Auftrag? Also was machst du in der Schule?
Genau, ich bin Schulpsychologin in der Schule. Ich glaube, das muss ich nochmal erklären, weil die Schulpsychologie in Berlin eigentlich so organisiert ist, dass man in der Regel nicht direkt in der Schule arbeitet, sondern im Bezirk angestellt ist, im sogenannten SIBUZ-Zentrum. SIBUZ ist eine Abkürzung für das schöne Wort Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum. Langes
Wow,
Wort.
Das ist lang.
Ich glaube, es ist gut, wenn man es einmal gehört hat, weil dann kann man sich auch ein bisschen was drunter vorstellen. Die SchulpsychologInnen und SonderpädagogInnen und VertrauenslehrerInnen sitzen alle zusammen und sind für den Bezirk zuständig und werden bei Bedarf eben konsultiert. Und in meinem Fall ist es aber nicht so. Ich arbeite nicht im SIBUZ, sondern konkret an einer Schule in Berlin-Mitte. In Berlin-Mitte gibt es circa, das habe ich nochmal nachgeschaut, 75 Schulen. Das heißt, das SIBUZ ist eigentlich für 75 Schulen zuständig. Und ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich halt direkt in einer Schule bin und nur für diese Schule zuständig bin. Und in Mitte sind es halt nur drei Schulen, die so arbeiten, wo also SchulpsychologInnen direkt an der Schule angestellt sind.
Und wie kommt das, dass es quasi diese drei Sonderschulen sind? Also sind das die Schulen, die das so besonders machen? Oder
genau, das haben die Schulleitungen mehr oder weniger so entschieden, dass sie da Bedarf gesehen haben. Dann ist es aber schon auch so, dass es im Kollegium abgestimmt wird. Es muss eine Akzeptanz im Kollegium geben. Genau, aber eigentlich kann man sagen, es ist das, die schuleigene Strategie zu sagen, wir wollen unsere eigenen Psychologen, unseren Psychologen an der Schule haben.
Also streng genommen könnte jede Schule einen Schulpsychologen haben. Also jetzt mal sehr hart gesagt.
Ja, so habe ich es verstanden. Und so würde ich es mir wünschen. Genau. Ja, die Schule, an der ich bin, das ist eine integrierte Sekundarschule. Das heißt, da sind die Jahrgänge 7 bis 10 abgedeckt. Das sind ca. 450 SchülerInnen. Und mit dem Abschluss der 10. Klasse haben die SchülerInnen sozusagen ihre Schulpflicht erfüllt und können danach entweder weiterführend an eine Schule gehen, um weiterzulernen, Abitur zu machen oder Ausbildung anfangen oder ein freiwilliges soziales Jahr anfangen, wie auch immer. Aber in der Regel sind sie 11 bis 17 Jahre alt. Genau.
Und was ist der Kontext? Also ich überlege gerade, was bewegt mich als Schulleiter dazu zu sagen, ich brauche unbedingt einen Schulpsychologen? Wahrscheinlich erstmal nicht, weil ich nur Sonnenschein in der Schule habe, sondern einfach auch Bedarf sehe, dass ein Schulpsychologe vielleicht tätig wird. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen was zum Kontext sagen. Ist das eine Brennpunktschule oder also was ich so Buzzword Brennpunktschule fällt einem natürlich auch irgendwie sofort ein, wenn man Schulpsychologin hört, gell?
Ja, das ist richtig vermutet. Es ist eine sogenannte Brennpunktschule, also Schule, wo viele SchülerInnen sind, die aus sozial, sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen stammen. Ich glaube, eine Schulleitung die einen Schulpsychologen an der Schule haben möchte, ist davon überzeugt, dass interdisziplinäres Zusammenarbeiten zum Erfolg führt. Und das ist bei meiner Schulleiterin zum Glück so, die von ihrer Grundausbildung als Sonderpädagogin ist. Wahrscheinlich spielt das auch nochmal mit. Genau, aber einen Psychologen vor Ort zu haben, erleichtert einem natürlich die, ja, sozusagen den langen Weg zum Seeboots, weil bis man dann jemanden dazuschalten konnte, vergehen oft mehrere Tage, weil natürlich ja, die Seeboots viel zu tun haben bei der Anzahl an Schulen. Und genau, dadurch, dass eine Schulpsychologin dann vor Ort ist, in meinem Fall, ich kann Beratungen vor Ort durchführen, zum Teil direkt innerhalb von 10 Minuten bin ich dann vor Ort und sage, okay, SchülerInnen mal aus der Klasse rausnehmen, Gesprächsangebot machen, Eltern kontaktieren, aber auch Lehrkräfte mal in der Mittagspause bei mir haben, wo wir über eine individuelle Problemlage sprechen. Also es ist halt, ja, direkte Hilfe vor Ort, direkte Unterstützung vor Ort.
Jetzt hast du ja schon einige deiner oder Beispiele genannt, was genau dein Arbeitsalltag eigentlich ausmacht. Kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben?
Mhm. Also ich habe für mich immer noch nicht ganz herausgefunden, wie mein klassischer Arbeitstag aussieht, weil es immer sehr abwechslungsreich zugeht. Aber es gibt feste Elemente. Also feste Elemente sind Gesprächstermine mit SchülerInnen, Gespräche mit Eltern, Konferenzen, da unterscheide ich so groß zwischen Schulhilfekonferenzen und Klassenkonferenzen. Bei der Schulhilfekonferenz geht es darum, dass man sich Sorgen um einen Schüler macht und verschiedene Helfersysteme zusammentrommelt, Seeboots, Jugendamt, Schulsozialarbeit, Lehrkraft und sich eben Gedanken, also natürlich auch Eltern und Kind, selbstverständlich, mit dabei. Und sich dann eben Gedanken macht, wie man das jeweilige Problem lösen könnte. Bei einer Klassenkonferenz sieht es so aus, dass es einen Vorfall gab. SchülerInnen war vielleicht in einen Gewaltvorfall verwickelt oder es deutet sich eine Schuldistanz an. Da bespricht man dann in der Runde, was man machen könnte. Und da bin ich dann auch oft die Person, die Vorschläge einbringt und wo man dann Absprachen trifft, vereinbart, ob die Schülerin dann zu regelmäßigen Gesprächen zu mir kommt oder ob es Begleitung im Unterricht geben soll, etc. Und zu den ganz festen Elementen im Alltag gehört bei mir aber auch, dass ich mindestens einmal mit dem Team der Schulsozialarbeit mich austausche, bei den Lehrkräften im Lehrkräftezimmer bin und auch einmal durch den Schulhof laufe, wenn die SchülerInnen da sind, um mich einfach in Erinnerung zu rufen bei ihnen, dass sie, ja, einfach mich mal gesehen haben, dass falls irgendwas ist, dass sie mich ansprechen können oder aber zumindest daran erinnert werden.
Kommt es auch vor, dass dich Schüler sozusagen oder Schülerinnen direkt kontaktieren und ansprechen, weil sie ein bestimmtes Thema haben?
Das sind Momente, in denen ich mich sehr freue, weil es tatsächlich noch nicht den, nicht so eine große Zahl von Schülern betrifft. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die Stelle der Schulpsychologie an der Schule, wo ich bin, wurde neu geschaffen. Also ich bin die erste Person, die diese Stelle besetzt. Das heißt, für alle Beteiligten ist es etwas Neues. Mhm. Chance und Herausforderung zugleich. Aber wir haben ein schulinternes Chatsystem. Häufiger kommt es dazu, dass die SchülerInnen mich dann über das Chatsystem kontaktieren. Und dann oft aber auch nur mit einem Satz, ich würde mal gern zum Reden kommen. Und dann stellt sich eben beim Gesprächstermin heraus, worum es eigentlich geht.
Was glaubst du, wie wirst du als Schulpsychologin wahrgenommen, gerade weil das ja so eine neue Stelle ist sozusagen, oder du bist da neu und verkörperst diese Rolle. Wie ist da die Wahrnehmung, dass es das jetzt gibt?
Mhm. Psychologie ist ja auch so ein Buzzword. Das ist gleich so, Psychologie. Wir haben einen Psychologen an der Schule. Was sind Psychologen? Sie können Gedanken lesen. Also diese ganzen Vorstellungen, die man von der Außenwelt kennt, die gibt es halt in der Schule, im Mikrokosmos Schule, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrkräften. Ich glaube, dadurch, dass ich ja in der Schule bekannt war, weil ich meinen Teach-First-Einsatz in der Schule hatte, habe ich es leichter. Dass da eine Grundakzeptanz da ist. Und für die SchülerInnen ist es so, dass man irgendwann einfach einer von den Erwachsenen ist, der für einen da ist, der Probleme löst. Und dann ist das Wort Psychologe oder du gehst jetzt zum Schulpsychologen, weil du einen Termin hast, wird das irgendwann zur Normalität. Aber anfangs hat es mich schon noch verunsichert. Und da hatte ich den Tipp von der Schulpsychologin aus der anderen Schule, den Tipp bekommen, dass ich mich so vorstellen soll, dass ich Expertin im Probleme lösen bin und Psychologie gar nicht so in den Vordergrund stellen soll. Ja, habe ich einmal gemacht, habe mich aber nicht so wohl dabei gefühlt, weil ich mich doch nicht als Expertin gesehen habe. Ja, weil ich das auch gut finde, wenn die SchülerInnen einfach mit 11 schon das Wort gehört haben und das selbstverständlich in ihrem Schulleben erleben. Und da will ich mich so ein bisschen, ja, auch mit dem Begriff durchsetzen.
Ja, ist ja auch total in Ordnung. Du kannst ja auch die Wahrnehmung auf den Begriff quasi mitverändern oder mitgestalten, ne, durch dein Tun. Du hast vorhin noch, als du von den ganzen Schnittstellen gesprochen hast, hattest du auch den, ich weiß gar nicht, Sozialarbeiterdienst oder sozialen
Dienst? Team der Schulsozialarbeit, genau.
Genau. Und da wollte ich nochmal fragen, wie sich das quasi wirklich abgrenzt zu dem, was du jetzt machst oder wo arbeitet ihr zusammen, auf welcher Ebene, wo gibt es ganz klare Aufgabenverteilung? Das würde mich nochmal interessieren, weil ja beides so diesen, ja, es sind keine Lehrer. Ja,
so. Genau.
Gemeinsame Nenner.
Ja, also die Schulsozialarbeit gab es halt schon immer an der Schule und die sind auch immer da. Das ist so ein bestimmter Bereich. Da sind die Sozialpädagogen immer vor Ort, immer auch in der Pause da, machen auch die Pausengestaltung mit, also sind sozusagen in dauerhaften Kontakt mit den SchülerInnen, was so ein bisschen zur Folge hat, dass sie dann nicht kontinuierlich Einzelgespräche anbieten können oder so ein bisschen sind dann für die breite Masse da. Und wenn es irgendwie einen konkreten, schwierigen Fall gibt oder einen Fall, der jetzt mehr als einen Gesprächstermin beanspruchen wird, da sprechen wir uns dann halt genauer ab. Es ist ich habe ja auch erwähnt, dass ich täglich mit ihnen in Kontakt bin. Da treffen wir halt regelmäßig Absprachen. Gibt es jetzt was Neues? Gibt es einen neuen Fall? Gab es eine Veränderung? Gibt es etwas, was akut irgendwie anfällt? Da spricht man sich immer ab. Und in der Regel würde ich sagen, gibt es immer eine fallführende Person, die einen besonderen Draht vielleicht zu einem Kind hat oder auch zur Familie, weil wir auch Geschwisterkinder an der Schule haben. Wenn man dann schon die Familienverhältnisse kennt oder Belastungen in der Familie sind, die sich auf den Jugendlichen auswirken und da schon Erfahrungen hatte und da schon Lösungswege gegangen ist, die vielleicht nicht so erfolgreich waren oder aber auch erfolgreich waren, da behält man den Fall in der Regel auch, weil ist halt so. Und da ist es halt unabdingbar, immer in Kontakt zu sein und sich regelmäßig abzusprechen. Und aber wenn man dann im Gespräch merkt, also jetzt die Schulsozialarbeit, wenn da irgendwie sich psychische Belastungen ankündigen oder vielleicht auch eine Vermittlung an das KJPD, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, da eine Vermittlung erfolgen müsste, dann werde ich kontaktiert und dann gucken wir uns das nochmal genauer an.
Genau, was mich bei dem, was du gerade erzählt hast, noch aufmerksam gemacht hast, du sprichst ja selber von Gesprächen, die du führst mit deinem Umfeld, den Schülern oder auch Lehrern oder allen Beteiligten. Jetzt hast du ja gerade auch den psychosozialen Notdienst so ein bisschen auch angesprochen. Wie würdest du denn, also würdest du schon von Therapieangebot sprechen, was du unterbreitest? Weil wir haben das ja oft, dass Leute, die nicht genau wissen, dass es noch einen Unterschied zwischen Psychologen und Psychotherapeuten gibt, erwarten, dass Psychologen eben sehr viel therapieren. Wenn ich jetzt mein Studium anschaue, gab es, glaube ich, einen Kurs, der hieß Gesprächsführung. Also wie siehst du deinen Arbeitsalltag? Als was würdest du diese Gespräche für dich bezeichnen? Ist das ein Diagnostiktool oder ist das eine Form von Erste Hilfe? Oder was genau kannst du leisten und was kannst du vielleicht auch nicht leisten?
Genau, ich nenne es immer Gesprächsangebot, wo ich natürlich je nach Thema und je nach Veranlassung mal genauer drauf gucke, wo es dann eher in Richtung Anamnesegespräch geht, wo ich dann so versuche, bestimmte Symptome vielleicht abzuklopfen. In anderen Fällen aber dann gucke, okay, wie ist das Wohlbefinden in der Klasse oder im Freundeskreis? Also es ist immer ganz unterschiedlich. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Beratung und Coaching, was ich mache. Oft gerade wenn ich mit Eltern im Gespräch bin, schlüssel ich das nochmal auf, dass ich sage, okay, ich bin Psychologin, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychiaterin. Die sind nochmal ausgelagert, die machen nochmal andere Arbeit. Da leiste ich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Aber ja, es ist, die Schulleiterin meinte mal, ja, es ist ja auch irgendwie eine Therapiewirkung, die durch deine Arbeit, durch die Gespräche, gerade wenn sie dann wöchentlich stattfinden, passiert. Ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht ist es in manchen Fällen so. Aber ja, ich bin da vorsichtig, weil ich habe den Master in klinischer Psychologie gemacht an der Uni Potsdam mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Davon profitiere ich natürlich total. Da gab es viele Fallbesprechungen. Ich habe Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesammelt, selber auch. Meine Masterarbeit ging auch in die Richtung. Also das davon, ja, das ist eine Ressource, die ich habe, ja. Aber ich bin keine Therapeutin, die in Ausbildung ist und die therapieren kann.
Jetzt hast du gerade schon einen weiteren Punkt angesprochen, den ich mich gefragt habe. Und zwar, wenn ich an Schulpsychologin denke, denke ich eben auch sofort an Kinder. Dass das so ein bisschen die Zielgruppe ist. Ich erinnere mich aber, dass ich in meinem Master, als es um Arbeits- und Organisationspsychologie ging, tatsächlich zwei große Gruppen mit Burnout sozusagen, also die zwei größten Gruppen in Deutschland mit Burnout-Anfälligkeit, das Krankenhauspersonal und Schulpersonal ist und damit eben natürlich auch Lehrer in diesem Bereich ganz stark gefährdet sind. Ist das denn tatsächlich auch ein Teil deiner Arbeit, gar nicht nur auf das Wohlbefinden und den Zustand der Schüler zu schauen? Also wie viel Kollegiumsarbeit leistest du eigentlich?
Schöne Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich den Fokus noch auf die SchülerInnen habe und die Lehrkräfte dann quasi, erst wenn sie den Kontakt zu mir suchen, da eben Beratungen anbiete. Und gleichzeitig bin ich auch im Team der Gewaltprävention. Das ist nochmal ein eigenes Team in der Schule selber, die sich im Gedanken um Projekte und Maßnahmen macht. Und im Rahmen dieser Tätigkeit werde ich auch eine Fortbildung für Lehrkräfte anbieten im September. Das heißt, da gibt es dann auch konkrete Angebote für die Lehrkräfte. Und ansonsten ist es so, dass ich halt die Lehrkräfte so unterstütze in ihrer Arbeit, dass ich quasi eine Ressource für sie bin, dass ich dann mich um die einzelnen Schüler nochmal kümmere, ein bisschen mehr in die Tiefe gucke oder den Kontakt zu den Eltern halte. Aber das eigene Wohlbefinden und die Selbstfürsorge, da habe ich mich noch nicht reinbegeben bei den Lehrkräften.
Du sagst noch, möchtest du das nicht? Denkst du, das könnte tatsächlich ein wichtiger Zukunftszweig auch in der Schulpsychologie sein?
Das könnte es auf jeden Fall. Es ist nur gerade so, also jetzt, als wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist der Schulalltag noch sehr von der Pandemie geprägt. Und es ist leider ein sehr unregelmäßiger Alltag. Die Gegebenheiten können sich von Woche zu Woche ändern. Die SchülerInnen, der ganze Schulalltag wird von einem Modus in den nächsten gestaltet, von Distanz zu Hybrid, zu Wechsel, zu Präsenz und dann nochmal Retour. Und da habe ich mir auch schon einige Male Gedanken gemacht, wie man die Lehrkräfte da nochmal unterstützen könnte, weil sie auch Leidtragende waren, weil sie sicherstellen mussten, dass man Unterricht anbietet und Unterricht erfolgreich durchführt, weil sie ja auch die Verpflichtung haben, den Unterrichtsplan umzusetzen und da an ein Ziel ranzukommen.
Genau, bei dem Stichwort Pandemie habe ich gerade direkt gedacht, das ist halt auch ein Unterschied für deine Arbeit, also mit den Schülern oder mit den eigentlichen Fällen, mit denen du zu tun hattest, zumindest insofern, dass, ne, wenn du sagst, du läufst uns eigentlich täglich über den Schulhof und guckst, dass du Präsenz zeigst und dadurch auch das in gewisser Weise normalisierst, dass es einfach eine Psychologin an der Schule gibt so, und dass die da ist und dass man keine Berührungsängste haben muss, das stelle ich mir virtuell tatsächlich auch anders vor. Ne? Also wir haben ja jetzt wirklich eine lange Zeit komplett virtuellen Unterricht gehabt oder dann eben diese Hybridmodelle, von denen du gerade erzählt hast. Vielleicht kannst du das nochmal so beschreiben. Wie war dein Arbeiten jetzt in der Pandemiesituation?
Mhm. Wir haben eine Lernwerkstatt angeboten für Schülerinnen und Schüler, die alleine nicht zurechtkamen, nicht gut zurechtkamen, die Unterstützung brauchten. Dann durften sie 2 bis 3 Stunden am Tag in der Schule sein. Das waren natürlich mal kleine Gruppen. Da war ich stets vor Ort. Und ansonsten, wie gesagt, über das Intranet, das wir da haben, gibt's auch, kann man sich so ein bisschen wie ja, vielleicht wie Facebook vorstellen, dass man auch eigene Gruppen hat, Klassengruppen, Jahrgangsgruppen, auch eine Gruppe, wo die gesamte Schulgemeinschaft drin ist, sich da sichtbar zu machen, nochmal zu posten, mich gibt's, ihr könnt mich anschreiben, hier bin ich, da und da bin ich verfügbar. Und was ich dann auch gemacht habe, ist, weil ja erstmal nicht klar war, wie der Abschlussjahrgang ja, die Prüfungen absolvieren wird, ob es diese standardisierten Prüfungen geben wird oder nicht, habe ich auch eine Prüfungslernwerkstatt angeboten. Da sollten die Schüler in Gruppen Präsentationen abhalten, die bewertet werden. Und da durften sie dann auch als Gruppe in die Schule kommen und wurden von mir gecoacht. Da ging es dann eher in Richtung Rhetorik, selbstbewusstes Auftreten, Lampenfieber bewältigen. Da ging es dann eher so in die, ja, soll ich sagen, auch so ein bisschen in die coolere psychologischen Inhalte, wo wir dann einfach über Körperhaltung, Powerposes und Selbstpräsentation gesprochen haben und nicht nur über Sorgen und Probleme und genau, Belastungen. War auch cool, aber dadurch war der Kontakt hergestellt und es kam dann schon vor, dass 1, 2 SchülerInnen später nochmal auf mich zukamen mit individuellen Problemen.
Vielleicht hast du für uns noch 1, 2 Beispiele an Themen, mit denen du konfrontiert warst oder bist, die dir noch so besonders im Gedächtnis sind, damit wir uns noch mal besser vorstellen können, mit was du dich alles beschäftigst.
Ja, wenn ich so auf die Fälle schaue, die ich seit Anfang des Jahres begleite, sind sie sehr breit gefächert. Was für mich auch total spannend war, war der Fall eines Transgender-Jungen, also eine 14-Jährige, die sich schon immer als Junge fühlte und sich dann auch geoutet hatte. Und ja, der Umgang damit, wie geht sie damit um, wie gehen die Lehrkräfte damit um, wie kann man diesen Jugendlichen unterstützen in der Identitätsfindung? Und da war es so, dass ich bin ja auch keine Expertin für Transgender-Themen, aber das Gute ist ja in unserer Ausbildung, dass wir da Einblick bekommen und auch wissen, wo man nochmal nachlesen kann, wo man sich informiert. Und tatsächlich gibt es in Berlin auch sehr viele Beratungszentren, die da Unterstützung leisten, mit denen ich mich vernetzen konnte. Und wo dann auch am Ende jetzt so nach 5 Jahren gelungen ist, ihn auch psychotherapeutisch anzubinden, dass er eben ja, eine Therapie anfangen konnte und auch in einem Jugendzentrum angedockt ist, wo er mit Gleichaltrigen, Gleichgesinnten Kontakt hat. Ja, das war ein total spannender Fall für mich. Dann ein Fall, der sich so in der 2. Lockdown-Phase an mich herangetragen wurde, weil sich die Klassenleitungen Sorgen gemacht haben, ist der Fall von einer Schülerin, die zunehmend ängstlicher wurde, sich zurückzog, sich nicht mehr traute, alleine Bus zu fahren, Menschenmengen vermieden hat, beim Tragen der Maske unruhig wurde, bis hin zu, also eigens geschildert, so Panikattacken, ähnliche Reaktionen hatte. Hat sich jetzt im Laufe der Gespräche einiges getan und die hat sich mittlerweile stabilisiert. Das Gute bei ihr war, dass das alles schon auch einmal psychiatrisch abgeklärt worden war im Oktober. Das ist halt immer wichtig, dass ich das mit erfrage oder mitdenke, weil ich, wie anfangs auch gesagt, ich bin keine Therapeutin, keine Psychiaterin. Da müssen wir halt auch mitdenken und mitgucken, dass da die professionellen Gruppen einfach mit dem Blick drauf haben. Genau, aber die hat das Gespräche sehr für sich genutzt, war immer da und hat gerne erzählt und hat einfach durch das sich öffnen, durch die Beziehung hat sich da Verbesserungen getan. Mittlerweile kommt sie gerne zur Schule, ist stolz auf sich, dass sie auch jetzt alleine Bus fahren kann. Das ist irgendwie total schön zu sehen. Und die Klassenleitungen sind auch sehr dankbar, dass sie sich durch eben nur Gespräche oder Coachings oder Beratungen, je nachdem, was gerade so gebraucht wurde, sich da Verbesserung aufgetan hat. Ja. Ja.
Du hast jetzt ja ein sehr breites auch Portfolio an Maßnahmen im ganzen Gespräch schon immer wieder angeschnitten, auch jetzt gerade das letzte, wo du auch selber gesagt hast, ja, so ein bisschen anderer Bereich der Psychologie, vielleicht eher der positive oder motivationspsychologische Teil, auch Teil. Wie frei bist du denn im Festlegen dieser Maßnahmen? Also mit wem musst du das absprechen? Machst du einen Vorschlag und die Schulleitung sagt, okay, und dann darfst du loslegen? Sozusagen, wie kreativ und frei und selbstbestimmt ist deine Arbeit?
Glücklicherweise bin ich da sehr frei. Es gibt halt eben diese festen Termine oder Bereiche, die ich erfüllen muss, wie jetzt eben Schulhilfekonferenzen, allgemein der ganze Bereich der Konferenzen, aber auch mitwirken in Gremien. Genau. Aber ansonsten, wenn ich dann die Idee habe, hey, das könnte gut passen, das könnten wir mal ausprobieren, dann bin ich eigentlich bisher nie auf Widerstand gestoßen. Was ich beispielsweise auch gerne mache, ist, SchülerInnen wirklich zu befragen, dass ich dann Fragebögen erstelle und sie dann zu einem bestimmten Thema befrage. Das habe ich letztes Jahr im April das erste Mal gemacht, dass ich den gesamten 10. Jahrgang, naja, so die erste Lockdown-Phase zu Hause verbracht hatte, befragt habe, wie war die Situation zu Hause, welche Endgeräte haben sie überhaupt zur Verfügung, wie sieht die Raumsituation aus, worüber machen sie sich Sorgen, etc. Das habe ich dann eben durchgeführt, ausgewertet und das war unglaublich wertvoll, weil wir dann daraus Maßnahmen ableiten konnten, wie unter anderem eben die Lernwerkstatt, weil sich ein Großteil der SchülerInnen Sorgen um die Leistungen und um die Abschlüsse gemacht hatten, weil sie zu Hause nicht lernen können. Weil sie sich im selbstständigen Lernen schwer tun, aber auch, weil sie oft keinen eigenen Arbeitsplatz hatten. Es war alle 100% WLAN-Zugang, das war toll, aber die Endgeräte waren dann doch nur Smartphones und so ein vernünftiges Arbeiten auf dem Smartphone war halt nicht möglich. Und die Lernwerkstatt wurde so ins Leben gerufen, das wurde dann halt in der weiteren Pandemiephase quasi noch ausgebaut und für alle Jahrgänge angeboten. Genau, und da muss ich sagen, ja, ich muss mich mit der Schulleiterin absprechen. Sie ist sozusagen die Vorgesetzte in der Schule. Und um auch, ja, um sicherzugehen, dass die Maßnahmen und Projekte akzeptiert werden, spreche ich mich auch immer mit der Schulsozialarbeit und mit den Jahrgangslehrkräften ab, damit es da einfach keine, ja, damit es da auch Transparenz gibt. Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Hast du das Gefühl, dass jetzt durch die Pandemiesituation, du hast jetzt gerade diese Umfrage angesprochen, ne, da schlägt ja das Psychologenherz sofort so ein bisschen höher, gell? Und was ich dabei auch gedacht habe, okay, das ist ja auch wirklich spannend, weil da nochmal so Themen hervorkommen, die man so im Leben ohne Corona vielleicht gar nicht unbedingt so direkt mitkriegt. Also da haben die Kinder zu Hause einen Arbeitsplatz, wie können die im Lernen begleitet werden? Welche Infrastruktur haben sie? Also das ist jetzt so sehr dieses, weiß ich nicht, dieses, was für eine Lernumgebung hast du überhaupt? Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch ein paar andere Themen gab. Hast du den Eindruck, dass sich die Probleme verändert haben jetzt, die an dich herangetragen werden oder an denen du gerade arbeitest, als jetzt zu vielleicht nicht unbedingt Pandemiebetrieb oder also zu deinem alltäglichen Tun?
Gefühlt ja. Also Motivationsprobleme oder Schülerinnen und Schüler, die kaum erreichbar sind. Dann aber auch so, SchülerInnen, wo man von affektiven Schwierigkeiten bis hin zu Störungen irgendwie ausgehen muss. Das hat zugenommen, gefühlt. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich. Das zeigen ja auch Studienergebnisse. Da gibt es eine große Studie von der Uni Hamburg, die 11- bis 17-Jährige befragt hat. Es wurden die Ergebnisse einmal im November und jetzt im Februar veröffentlicht. Also im Längsschnitt wurden die SchülerInnen befragt, wie es ihnen denn geht in der Pandemiephase. Und es wurde deutlich, dass die Lebensqualität deutlich abgenommen hat und sich die psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und das halt, je länger die Pandemie andauert, umso mehr. Und da sind Schülerinnen und Schüler mit zum einen mit Migrationshintergrund und zum anderen mit sozioökonomischen Benachteiligungen besonders betroffen. Und das trifft halt auf die Schülerinnengruppe auch zu, die, in der ich, also mit der ich zusammenarbeite. Und Ja, deswegen bin ich da auch sehr aufmerksam, sobald irgendwie ich von Lehrkräften höre, ja, der hat sich wieder zum Online-Unterricht nicht dazugeschaltet. Erste Wortmeldung gab es dann erst um 13 Uhr und ja, Mitschüler haben auch keinen Kontakt. Habe ich gleich die Vorstellung von einer depressiven Spirale, wo ich dann sage, okay, Achtung, bitte einmal die Nummer, da rufe ich an, da kümmere ich mich doch mal drum, dass da genauer hingeschaut wird. Klar, von Lehrkräften kann man das nicht erwarten, weil sie bis zu 25 SchülerInnen irgendwie da den Kontakt halten müssen. Und das machen sie auch wirklich großartig. Aber manchmal muss man doch genauer hinschauen. Und das ist ganz, ganz ja, schöne Reaktion, die ich von den Klassenleitungen, vor allem der siebten Klassen, bekomme, die sich halt regelmäßig bedanken, weil ich da nochmal mich um Einzelne kümmern konnte. Weil gerade für den siebten Jahrgang ist es besonders schwierig. Das ist die Gruppe, die halt von der Grundschule an die weiterführende Schule kam, die schon die Grundschule unter besonderen Bedingungen abschließen musste, unter besonderen Bedingungen an die Schule kam, nur 2 Monate Zeit hatten, eine Klassengemeinschaft zu bilden, neue Kontakte zu knüpfen. Und just wurden sie wieder aus dem Schulalltag gerissen. Also es ist, ja, gemessen an ihren Lebenszeit, es sind ja 11-Jährige, macht die Pandemie halt einen wesentlichen Teil ihrer Erfahrungen aus. Und ich bin da sehr gespannt, wie es dann nach dem Sommer, wenn es dann hoffentlich einigermaßen normal losgehen kann, was da so ein bisschen prognostiziert wird, ja, was sich da zeigen wird.
Die Daumen sind für uns alle ehrlicherweise gedrückt, glaube ich, ja. Als allgemeines Statement an der Stelle sagen. Ja. Was ich mich frage bei allem, was du erzählt hast, hast du noch irgendeine Weiterbildung gemacht? Hast du noch irgendwie eine Zusatzqualifikation? Weil das ist ja schon einfach auch ein sehr spezielles Feld und du hast schon ganz viele, also von vielen Ideen, Maßnahmen erzählt, die du so machst. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, also ich habe das alles nicht im Studium direkt gelernt, also so spezifisch auf die Schule zugeschnitten. Hast du das noch über irgendeinen anderen Weg dir ja noch angeeignet oder gibt es da noch irgendwas?
Ja, tatsächlich. Nicht so in einer formalen Form, aber die Zeit als Teach First Fellow hat mir total viel gebracht, weil ich da eben direkt im Mikrokosmos Schule gearbeitet habe und erstmal die Schulform kennengelernt habe, Schulfächer kennengelernt habe, von denen ich nie was wusste. Und ich bin ja auch nicht in Berlin zur Schule gegangen, sondern in Wien. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Waren auch so gespannt so auf die ganzen Länderunterschiede, Bildungssystem, Deutschland, Bildungssystem, Österreich, aber dann auch nochmal, wie funktioniert es in Berlin nochmal? Und genau, die 2-jährige Erfahrung, die ich als Fellow hatte, die hat mir sehr viel genutzt. Und dadurch, dass ich einen klinischen Master hatte, fühle ich mich doch recht gut in den ganzen klinischen Themen. Genau, und fortlaufend gibt es halt Fortbildungen für das Kollegium und aber auch für mich durch das CIBUZ eben auch, wo es dann speziell um Themen wie eben Schuldistanz geht, Cybermobbing, was leider jetzt in der Pandemiezeit auch im Schnitt gesehen zugenommen hat, aber auch Motivationsprobleme und Gewaltprävention, also alle Themen, die so in sich abgeschlossen auch wichtig für die Schulentwicklung sind, da bin ich auch irgendwie mit drin und mitgedacht und so ein fortlaufendes Fortbilden und dann Learning by Doing.
Das sowieso irgendwie. Irgendwie, ja. Super. Erzähl noch mal ganz kurz Teach First, vielleicht ist das nicht jedem ein Begriff. Was genau ist das Programm? Wie sieht es genau aus?
Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit im Bildungswesen voranzutreiben. Also vor allem an Schulen, die eben in sozioökonomisch benachteiligten Gebieten sind, sogenannte Brennpunktschulen sind, wo Schülerinnen und Schüler oft schlechte Abschlüsse machen und nicht so gute Anschlussmöglichkeiten haben. Als Fellow, das ist dann die Bezeichnung, die man hat, wenn man bei Teach First, über Teach First an die Schule kommt, ist man 2 Jahre an einer Schule und fördert Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und konkreter nochmal darin, dass sie den bestmöglichen Schulabschluss machen und eine Anschlussperspektive haben. Das heißt, man kommt in der 9. Klasse rein, lernt sie kennen, ist im Schulalltag ganz viel mit ihnen zusammen, im Unterricht zusammen, aber auch in AG-Angeboten oder Kleinprojekten und aber auch in der Berufsorientierung, so dass man dann zum Ende der 10. Klasse sagen kann, okay, der Schüler, die Schülerin weiß jetzt, wie es für ihn, für sie weitergeht. Und man wird Fellow genannt, weil man tatsächlich in einem Leadership-Programm drin ist. Das ist ein Programm von Teach First, das eben auch auf 2 Jahre aufgebaut ist und man fortlaufend fortgebildet wird mit Themen zu Leadership, Projektmanagement, Design Thinking war dabei, Berufsorientierung, aber auch Classroom Management. Wie kann man Schülerinnen unterstützen, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung zu erfahren, etc. Und zusätzlich dazu hat man nochmal einen Programmmanager an der Seite, mit dem man den Einsatz regelmäßig reflektiert. Das ist sozusagen der persönliche Coach, mit dem ich dann auch über Schwierigkeiten in meinem Einsatz sprechen kann oder wenn ich mit einem Schüler in der Zusammenarbeit nicht weiterkomme, da das nochmal reflektiere. Und da habe ich total viel gelernt, muss ich sagen. Meine Programmmanagerin war auch systemische Beraterin, deswegen hatte sie nochmal einen ganz speziellen Blick auf die Sachen und das war total toll. Genau. Und man ist dann zwar alleine an der Schule als Fellow, aber hat Bundesland, also jetzt in Berlin konkret, in meinem Jahrgang waren wir 20 Fellows. Das heißt 20 Fellows, die in anderen Schulen waren und quasi in einem eigenen Mikrokosmos waren, aber die Herausforderungen waren ähnlich und da konnte man sich gegenseitig total gut helfen, aber auch gemeinsam Projekte stemmen. Das hat total Spaß gemacht. Und das Netzwerk ist aber eben ein sehr großes, weil mittlerweile Teach First in allen Bundesländern vertreten ist und pro Jahr um die 160 Fellows dazukommen. Genau.
Was war damals der Grund, dich da zu bewerben? Also das ist ja dann quasi an das Studium anschließend. Du hast deinen Abschluss gemacht und bist dann bei dem Programm gestartet. Was war da deine Motivation?
Also während meines Masters habe ich eben viel klinische Erfahrung gesammelt. Ich bin nach wie vor, also glaube ich, dass ich irgendwann auch den Therapieweg einschlagen könnte. Aber ich wusste, ich will erstmal in einem anderen Bereich arbeiten. Und ich habe schon immer gern mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Mein Master hatte auch den Kinder- und Jugendlichen-Schwerpunkt. Und ich habe die Schule aber auch immer als Ort gesehen, wo man viel präventiv auch machen kann oder durch Interventionen vielleicht so größeren Schaden unter Anführungszeichen oder großen Leidensdruck verhindern kann. Und ich glaube, ich hatte einen Schlüsselmoment während eines Praktikums in einer Tagesklinik, wo es einen Fall gab, der Schüler hatte eine generalisierte Angststörung entwickelt, das mit Schulangst angefangen hatte. Und für mich war das so, wow, das gibt's also, dass ein 12-Jähriger dann irgendwie sich gar nichts mehr traut, aufgrund von Erfahrungen in der Schule und sich gar nicht mehr in die Schule traut, etc. Und als Praktikantin sollte ich dann auch ein bisschen Exposition mitmachen und den Schüler in die Schule begleiten, so im Laufe der Therapie. Es war eine Schule in Spandau, das ein ehemaliges Gefängnis war. Und das hat man an der Architektur erkannt, weil die Wände so hoch waren und alles zwar irgendwie hell gemacht, aber die Schule sah so lieblos aus. Und ich dachte mir so, ja, ein Teil von mir hat sich gedacht, ja, kein Wunder, dass man da Ängste entwickelt. Also diesen Fall werde ich halt nicht vergessen. Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich noch wusste, es ist viel in Schulen möglich, an Schulen möglich, in der Schulzeit für SchülerInnen möglich. Man muss es nur wirklich machen. Und
ich muss dann einfach noch die Lanze für Spandau brechen. Ich bin da auch zu. Nicht jede Schule sieht so aus.
Nein, oh mein Gott, das glaube ich dir auch total. Das ist, es war nur in dem.
Anekdote, ja.
In dem konkreten Fall war ich halt so ein bisschen erstaunt.
So kleiner machen Leute und das Schulgebäude macht halt auch die Schüler, gell? Okay. Vielleicht noch als Abschlussfrage, was findest du an deinem Job ganz besonders toll? Warum bist du mit Herz und Leidenschaft gerade da, wo du bist?
Vielleicht knüpft es eh auch an die Erzählung von vorhin an. Die SchülerInnen sind sehr dankbar, wenn sie gesehen werden, wenn ihre Probleme ernst genommen werden, wenn sich jemand ihnen wirklich aufmerksam zuhört und sich Zeit nimmt, sich für sie interessiert. Und das geben sie einem auch zurück und bedanken sich. Dann war das auch ein Hinweis für mich, das war jetzt gerade erfolgreich. Wenn sich ein Schüler bedankt und dann auch wiederkommen möchte oder zum Teil auch Mitschüler wirbt, geh mal dahin, da könntest du Hilfe kriegen. Also das ist das eine. Das andere ist halt, dass ich mir denke, durch meine Tätigkeit kann ich halt direkt vor Ort intervenieren, wenn Probleme sind. Direkt helfen, niedrigschwellig da sein und aber auch in der Planung der weiteren, ja, des weiteren Schuljahres auch mitwirken und da irgendwie Aspekte einbringen. Und genau, ich kann da in mehreren Bereichen mitwirken, direkt vor Ort mitgestalten.
Das klingt total toll. Vielen Dank, Sahire, dass du bei uns warst und uns so viele Einblicke gegeben hast auf deinen Alltag und deine Tätigkeit als Schulpsychologin. Danke dir.
Danke euch. Danke fürs Gespräch.
Ich fand es total schön, heute nochmal so ein Augenmerk darauf zu legen, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern vielmehr ein Entwicklungsraum und dass einfach ganz viel Entwicklung in der Zeit, die man in der Schule ist, also einfach in den Jugendjahren, auch passiert. Und dass das eben einfach Anforderungen stellt, die auch für Lehrer ja einfach schwer sind zu begleiten, weil sie sich ja eigentlich auf das Lehren und Lernen fokussieren sollen. Und ich muss sagen, ich fand es einfach unheimlich schön und positiv und gewinnbringend zu hören, dass man als Schulpsychologe, als Schulpsychologin in einer Schule vor Ort eingesetzt sein kann und wirklich ganz eng an allen dran sein kann und da, glaube ich, einfach ein ganz wichtiges Bindeglied, Puzzlestück, ja, was auch immer da jetzt gerade als Bild passt, aber ich glaube, das macht einfach sehr, sehr viel Sinn und kann sehr, sehr, sehr gut tun, um diesen Entwicklungsraum für alle gut zu gestalten und zu halten.
Ja, was du damit ansprichst, dieses Entwicklungsraum, das ist für mich auch so eine Form von anderem Weltbild, ne? Also Schule ist eben nicht nur der Wissensvermittlungsraum, sondern einfach die Zeit, in der wir aufwachsen und finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Mich hat noch beeindruckt, so ein bisschen ihr Gestaltungsspielraum. Ich finde, die hat uns ja wirklich einen Blumenstrauß heute serviert an Maßnahmen, die sie selbst schon initiiert hat und die man, glaube ich, unter ganz verschiedenste Überschriften, Tools, Methoden sozusagen packen kann. Und ich fand toll zu sehen, dass sie da so flexibel auf die Situation reagieren kann, die sie hört und sieht und auch Dinge ausprobieren kann. Also da ganz viel aus der Psychologie zusammenkommt. Also von der Gesprächsführung über wirklich psychologisch vielleicht auch Vordiagnosen treffen oder eben auch das ganze Thema Diagnostik über breite Fragebögen, aber auch positive Psychologie im Sinne von Präsentationen, Auftritt. All das hat sie uns ja heute wirklich sehr, sehr viel aufgezeigt und ich fand ihr Gestaltungsspielraum dabei schön zu hören.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.